Oder ich habe früh gelernt, wer auch mal Nein sagt, sagt Ja zu seinen Zielen. Und ich hatte immer dieses Ziel Olympische Spiele. Ich habe gesagt, da will ich auch mal hin. Im Endeffekt, muss man im Nachgang sagen, war das so der Weg vom Profi zum Vollprofi für mich. Der Profi, der gibt 100% in der Turnhalle und der Vollprofi eben auch außenrum.
Voice of Athletes. Stimmen, die bewegen. Geschichten, die bleiben. Der Podcast mit Persönlichkeiten des Sports, wie du sie noch nie gehört hast.
Willkommen zur zweiten Folge von Voice of Athletes, dem Podcast, der Athletinnen und Athleten eine unabhängige Stimme gibt. Ich bin Kim Bui und ich freue mich heute richtig, hier die Folge zu machen. Ich würde sagen, dass mein heutiger Gast und ich uns durchaus sehr gut kennen. Wir haben viele, viele Momente und Wettkämpfe gemeinsam erlebt, aber auch aus der Entfernung haben wir uns immer gegenseitig in unseren Karrieren jeweils unterstützt. Mein Gast kennt beides, den Sturz und den Sieg. Weltmeister am Barren, Olympiasilber in Tokio gewonnen, aber auch Verletzungen durchgemacht, verpasste Chancen und ich gehe mit ihm der Frage nach, wie man nach einer Niederlage wieder aufsteht. Außerdem ist es sogenannte Boom, ein Markenzeichen von ihm geworden. Ich spreche heute mit einem der erfolgreichsten deutschen Turner der letzten Jahre und einem echten Freund. Herzlich willkommen, Lukas Dauser. Luki, wir kennen uns ja schon ein ganzes langes Weilchen und ich habe ja auch viele deiner Anfänge mitbekommen in der Nationalmannschaft eher, weil davor natürlich jeder so ein bisschen seinen Weg gegangen ist, auch du deinen eigenen Weg gegangen bist. Und ich habe es gerade schon erwähnt gehabt, Boom, Auftakt. Und warum Boom? Ich sage immer Hashtag Boom, weil ich habe gesehen, es ist etwas, was dich irgendwie ausmacht, dieser Hashtag. Du hast es in deinem WhatsApp als Status oder zumindest noch als Überschrift. Du hast es in deiner Instagram-Bio oben drin. Erläutere doch mal, was das bedeutet.
Boah, da erwische mich ein bisschen auf dem kalten Fuß, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß gar nicht, wie es genau dazu gekommen ist. Bin schon ein sehr emotionaler Turner, würde ich sagen. Also wenn ich eine gute Übung geturnt habe, dann habe ich mich auch immer gefreut und ich habe immer Boom gerufen. Und irgendwie hatte dann mein damaliger Trainer mal zu mir gesagt, jetzt hat es wieder Boom gemacht nach einer guten Übung. Und ja, irgendwie die Sportler, ich habe das natürlich so verfolgt, haben alle so ihren eigenen Hashtag. Kimmich, believe in yourself beispielsweise oder Robert Lewandowski, RL9 oder Cristiano Ronaldo etc. Und da war für mich irgendwie klar, das ist mein Hashtag und damit identifiziere ich mich.
Ja, ich finde das aber auch ganz passend. Also ist kurz und knackig und beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und ich freue mich eigentlich auch ganz arg sehr, dass wir heute uns hier wieder treffen. Ich als Podcast und Host oder Podcast-Host führen von dieser Folge und wir uns nicht als Turnkollegen auf der Matte uns wieder treffen, sondern hier. Und ich bin damals irgendwie rausgegangen aus meiner Turnkarriere und habe eigentlich auch nie wieder irgendwie den Turnanzug richtig angezogen oder richtig geturnt. Wie ist es für dich?
Also bei mir war es so, ich habe ja 2024 nach Paris international meine Karriere beendet, habe dann noch 2025 das ganze Jahr Bundesliga geturnt und man muss natürlich sagen, der Aufwand war nicht mehr ganz so groß, aber ich wollte trotzdem noch meine Leistung bringen. Also ich war fast täglich trotzdem in der Turnhalle, um in der Bundesliga auch ja noch gute Übungen auch zu zeigen. Habe dann dieses Jahr im Januar 2026 noch eine große Feuerwerk der Turnkunsttournee mitgemacht und bin da durch ganz Deutschland gereist, war da also auch noch voll auf dem Level und bin jetzt seit Anfang Februar raus. Ich war tatsächlich nicht einmal in der Turnhalle zum Trainieren. Ich war das ein oder andere Mal in der Turnhalle, um einen Wettkampf anzuschauen, mit meinem Sohn ein bisschen Trampolin zu hüpfen, aber jetzt für mich persönlich Training zu machen, war ich nicht mehr und es tut ganz gut, dieses alltägliche Turnhalle nicht mehr zu haben. Vielleicht kommt es irgendwann. Ich weiß nicht, ob es bei dir schon soweit ist. Du bist ja schon ein bisschen länger raus. Aber ja, wie gesagt, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich dieses alltägliche Turnhalle gerade eben nicht mehr habe.
Und das war tatsächlich bei mir, glaube ich, von Anfang an so. Also ich habe dieses immer wieder in die Turnhalle gehen gar nicht so vermisst. Deshalb bin ich auch nicht mehr gegangen. Heute vermisse ich tatsächlich schon eher so dieses, man kommt in die Halle, man kennt so bekannte Gesichter, man geht in den Austausch. Ich glaube, ich vermisse mehr diesen Vibe, glaube ich. Also mit so, wir kommen zusammen, wir kennen uns eigentlich. Und man hat so viel Zeit mit den Leuten verbracht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen manchmal so das Gefühl, was ich, glaube ich, jetzt heute vermisse. Aber selbst dieses in die Turnhalle gehen und trainieren am Gerät, das vermisse ich tatsächlich gar nicht mehr.
Also ich finde es spannend, weil bei mir ist es so, ich vermisse jetzt diesen Tag vor dem Wettkampf oder den Wettkampf morgen, wenn es so kribbelig ist, was ich früher eigentlich nicht mochte. Aber das ist so, was mir so ein bisschen fehlt, muss ich sagen. Oder halt natürlich nach einer richtig guten Trainingseinheit dieses befriedigende Gefühl zu haben, dann sich auf die Couch zu setzen. Einem tut alles weh, aber man ist super zufrieden mit dem Tag. Das ist so, wo ich sage, das fehlt mir ein bisschen. Und ja, was mir natürlich aufgefallen ist, so ein Spitzensportler-Alltag, der ist natürlich von früh bis abends komplett durchgetaktet. Das ist auf der einen Seite irgendwie befreiend, dass das nicht mehr so ist, aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht ganz einfach oder war es für mich nicht ganz einfach, da auch eine gute Struktur irgendwie in seinen Alltag zu bekommen.
Wir gehen darauf noch später ein bisschen näher drauf ein, da kannst du gerne noch ein bisschen mehr erzählen, aber wir wollen so ein bisschen heute auch einfach so deine Story von Anfang und auch eigentlich bis zum Ende quasi mal so ein bisschen beleuchten, deine verschiedenen Kapiteln in deinem Leben. Und da wollen wir natürlich irgendwo ganz am Anfang anfangen, wie du zum Turnen gekommen bist, und zwar das Stichwort Ballett, weil ich glaube, du wärst wahrscheinlich durch deine Schwestern irgendwie mit Strumpfhosen vielleicht auf der Theaterbühne gelandet, oder wie kam es denn ausgerechnet dann zum Turnen?
Also ich habe zwei ältere Schwestern und die haben Ballett gemacht damals und ja, ich fand irgendwie die Bewegung mit dem eigenen Körper ganz cool, aber meine Eltern haben gesagt, boah, Jungs und Ballett, das passt nicht so 100%, und haben mich deshalb in einen Turnverein gesteckt mit 6 Jahren. Und ich habe ab dem Zeitpunkt 3-mal in der Woche trainiert und man hat ja relativ schnell gemerkt, dass ich dafür Talent habe. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Bin dann mit 8 Jahren zum Landestrainer auch gekommen, damals in Bayern. Und ja, bin mit 10 Jahren oder mit 10 Jahren stand dann eigentlich die erste große Entscheidung an. Gehe ich den normalen Weg, Studium, normales Gymnasium, vielleicht eine Ausbildung, oder gehe ich auf ein Sportgymnasium und mache, ja, man kann sagen, mein Hobby zum Beruf. Und ich habe mich dann damals für diesen Weg entschieden.
Kannst du dich noch daran erinnern, gab es so irgendwie beim Turnen, bei der deinen Anfängen, irgendeine Übung, die du besonders gut konntest, wo du gesagt hast, hey, das ist mega cool und das ist vielleicht auch der Punkt, wo du dann weitermachen wolltest mit dem Turnen und nicht irgendwie was anderes? Ich meine, eben viele Jungs haben vielleicht irgendwie Fußball, Handball gemacht und du hast gesagt, hey, Turnen, das ist es?
Für mich war der Flickflack immer so das Element, was ich richtig cool fand, als ich schon damals in die Turnhalle kam und habe die Turner und Turnerinnen gesehen, wie die einen Flickflack gemacht haben. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen, das zu machen am Anfang. Und ein Flickflack, du weißt es selber, das lernt man halt nicht an einem Tag. Und das war immer so mein erstes Ziel, irgendwie einen Flickflack zu können. Und deswegen habe ich mich darin so ein bisschen festgebissen. Und ja, das war so für mich das entscheidende Element, dass ich sage, darauf will ich hinarbeiten. Und das hat dann auch irgendwann geklappt. Und das konnte ich dann auch ganz gut, würde ich sagen, ja.
Und du hattest vorhin jetzt gerade erwähnt gehabt, dass du dann quasi mit 10 Jahren ging es da drum, Sportschule, wo auch immer, also dich dann hin verschlägt, und du hast dich da für den Sport, fürs Turnen entschieden. Und du bist ja dann mit 19 nach Berlin gekommen. Was ist so in der Zeit auch passiert zwischen den Anfängen und auch Berlin, wo ich ja schon auch sagen würde, das ging ja dann schon in eine sehr professionelle Richtung.
Ja. Also ich bin dann mit 10 Jahren auf das Sportgymnasium, habe dann 9-mal in der Woche trainiert. Das Sportgymnasium war in München. Wir wohnen so 35, 40 Kilometer außerhalb von München. Ich war am Tag 3,5 Stunden in der S-Bahn, habe Hausaufgaben in der S-Bahn gemacht. Bei neuen Trainingseinheiten fragen sich viele, die Woche hat doch nur 7 Tage. Wir haben auch vor der Schule schon trainiert, sind dann in die Schule, nach der Schule wieder ins Training. Es war ein voller Tag, das kann man sich vorstellen. Es waren richtig coole Jahre, mir hat super viel Spaß gemacht, aber man muss natürlich sagen, man musste verzichten. Man konnte nicht zu jedem Geburtstag, das wirst du sicherlich wissen, man musste viele Familienfeiern absagen. Aber für mich, oder ich habe früh gelernt, wer auch mal Nein sagt, sagt Ja zu seinen Zielen. Und ich hatte immer dieses Ziel Olympische Spiele. Ich saß 2004 vorm Fernseher und hatte damals Fabian Hambüchen im Fernsehen gesehen. Er ist damals Siebter geworden, aber war jüngster Olympiateilnehmer. Und das hat mich so gecatcht und ich habe gesagt, da will ich auch mal hin. Und das war eigentlich so, ja, die ganze Zeit mein Ziel während dieser Zeit. Und du hast es angesprochen, mit 18 stand dann die zweite große Entscheidung an. Ich nenne es mal meine Komfortzone verlassen. Ich hätte natürlich in München bleiben können, aber ich wusste, wenn ich dieses Ziel Olympische Spiele erreichen will, dann brauche ich professionelle Bedingungen um den Sport rum in der Turnhalle. Und deswegen war der Weg nach Berlin genau der richtige für
mich. Über Stuttgart.
Über Stuttgart, kann man sagen. Ja, das habe ich jetzt ausgeklammert.
Alles. Weißt du, weil wir ja auch zusammen trainiert hatten in Stuttgart.
Ja, genau. Ja, dann gut, wir sind im Podcast. Normal hast du nicht so viel Zeit, aber im Podcast, glaube ich, hatten wir so den Moment länger Zeit. Ich bin tatsächlich mit 16 nach Stuttgart gegangen, für ein halbes Jahr, aber leider nur. Ich habe mir in der Zeit, habe ich mich an der Schulter verletzt, ein knöcherner Sehnenabriss, musste operiert werden, habe die OP in München machen lassen und war da ganz lange auch beim Physiotherapeuten bei Suru Salehi in der Reha und war 2, 3 Monate nicht in der Schule in Stuttgart. Bin dann wieder zurückgekommen und zum Halbjahr haben meine Eltern das Zeugnis gesehen und haben gesagt: Lukas, wir machen erstmal die Schule. Das ist Prio 1 und dann schauen wir weiter, wie es läuft. Und ja, deswegen war das ein kleines Intermezzo in Stuttgart, aber es hat mir trotzdem viel gebracht, viele Erfahrungen, die ich da auch mitnehmen konnte. Unter anderem die Freundschaft und ja, das war das, was ich mit dir auf jeden Fall auch in dieser Zeit hatte, ja.
Du hast auch gerade schon deine Eltern erwähnt, die ja eigentlich immer eine sehr, sehr oder mit einer der wichtigsten Rollen spielen neben den Trainern in dieser Zeit als junger Mensch, weil man selber nicht fahren kann und man natürlich auch irgendwie auf die Eltern angewiesen ist. Welche Rolle haben deine Eltern in der Zeit auch gespielt?
Ja, eine große Rolle. Gerade natürlich logistisch gesehen, erstmal mich zur S-Bahn zu bringen, mich zum Training zu fahren, hin, zurück. Natürlich den Sohn von morgens bis abends nicht zu sehen, ist, glaube ich, auch nicht so ohne. Der ist den ganzen Tag alleine in München unterwegs. Und sie haben mich immer unterstützt und dabei aber versucht, mir auch Druck zu nehmen und nicht Druck aufzubauen. Und ich glaube, das war eigentlich so der wichtigste Schlüssel, dass ich da aus meinem Elternhaus einfach auch die richtigen Tugenden mitbekommen habe, um auch so eine Karriere dann ja hinzulegen.
Und du bist ja jetzt bald Papa von 2 Kindern. Und was bedeutet das für dich als Vater und für deine eigenen Kinder mit dem Thema Leistungssport? Also, was steckt dahinter? Würdest du deine Kinder auch in den Leistungssport stecken wollen?
Also grundsätzlich würde ich sagen, Sport an sich, der vermittelt Werte, glaube ich, die in unserer heutigen Gesellschaft an der einen oder anderen Stelle vermisst werden. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man in einem Sportverein ist. Sport schweißt zusammen. Du lernst natürlich auch ein bisschen Disziplin, gerade im Turnen. Meinen Kindern, wenn die das machen wollen, dann würde ich denen niemals einen Stein in den Weg legen. Dann sollen die diesen Weg gehen und ich werde sie da mal unterstützen. Aber ich werde jetzt die dann nicht dazu drängen, dass sie das machen. Also das muss jeder für sich entscheiden. Es ist ein großer Schritt, glaube ich, diesen Schritt auch zu gehen. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man einen anderen Weg einschlägt.
Und ist dein kleiner Sohn schon im Turnen, im Kinderturnen?
Ich war tatsächlich einmal mit ihm, aber da hatte die Trainerin mir gesagt, ah, der ist noch zu jung. Aber da war auch, glaube ich, erst knapp ein Jahr.
Oha!
Und wir trainieren aber zu Hause ganz viel. Also Handstand, Rolle, beziehungsweise eher ist es ein Purzelbaum. Aber es macht richtig viel Spaß, ihm da auch natürlich Sachen beizubringen. Ich habe es vorher kurz angesprochen. Wir sind natürlich auch das eine oder andere Mal in der Turnhalle. Und ja, da braucht man sich nicht kümmern. Man stellt ihn 2 Stunden am Trampolin ab und hat erstmal so ein bisschen seine Ruhe. Also ihm macht es auf jeden Fall viel Spaß.
Ja, vielleicht der nächste Olympiateilnehmer in der Zukunft, also noch viele, viele Jahre, aber
Vielleicht in München.
vielleicht in München. Wir wissen es ja nicht. Also wir wissen ja auch noch nicht, wann die Spiele dann vielleicht hoffentlich irgendwo nach Deutschland vergeben werden. Wir machen einen kleinen Sprung in der Zeit und wir hatten das auch schon ein bisschen im Vorgespräch gehabt. Es gibt natürlich in so einer Karriere immer Höhen und Tiefen. Ich glaube, das ist ganz, ganz normal. Die habe ich genauso erlebt wie du sie auch und ich glaube, jeder andere Sportler auch. Und ich glaube, es gehört definitiv dazu, weil ohne Tiefpunkte gibt es auch keine Höhepunkte. Also man muss das Leben sich ja immer so als, ja, als Kurve vorstellen. Und du hattest gesagt, habt einer deiner ja, wichtigsten, vielleicht auch sogar Wendepunkt in deiner Karriere war dein Kreuzbandriss 2017. Und was ist da passiert? Und ab welcher Sekunde war dir klar, ey, da ist was kaputt in meinem Knie oder da ist was Größeres und wie kann ich damit auch umgehen? Also die Zeit, die kurz davor und auch die Zeit danach, vielleicht kannst du da mal uns da ein bisschen mitnehmen.
Ich würde ganz kurz ein bisschen früher nochmal einhaken, damit die Zuhörer, ich glaube, es ist immer schwierig. Wir kennen uns natürlich und kennen so ein bisschen die Geschichte. Also ich bin 2012 nach Berlin und natürlich alleine in so einer großen Metropole war es nicht ganz ohne. Böse Zungen würden behaupten, das erste halbe Jahr war ich öfter in der Disco als in der Turnhalle. Aber
Was warst
irgendwann,
du?
ja. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, warum bin ich eigentlich hier? Und dann habe ich angefangen, richtig zu trainieren, habe mir dann 2016 auch den Traum von den Olympischen Spielen in Rio erfüllt. Und Fabi Hambüchen, jetzt komme ich wieder zurück, hatte damals die Goldmedaille gewonnen. Ich war dabei, das war eine tolle Erfahrung, aber ich war noch kein Medaillenkandidat. Und ich saß auf dem Weg zurück ins olympische Dorf und dachte mir in diesem Shuttle, ey, das ist einer von uns. Was der kann, das kann ich auch. Und da wäre irgendwie so meine nächste Vision oder mein nächstes Ziel geboren, ich will auch so eine Medaille. Und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich bin dann zurück nach Berlin gereist, habe keinen Urlaub gemacht, habe voll durchtrainiert, habe Ende des Jahres,
Wo alle anderen Urlaub gemacht haben.
genau, habe Ende des Jahres 13 Wettkämpfe in 9 Wochen geturnt mit, du weißt es, beispielsweise 8 Bundesliga-Wettkämpfe, Gander und Swiss Cup in einer Woche, Turnier der Meister, am Freitag geturnt, nach Stuttgart geflogen, am Samstag Bundesliga geturnt. Sonntag wieder nach Cottbus geflogen und beim Turnier der Meister das Finale geturnt. Also das waren harte Wochen.
Wolltest du es dir irgendwie nochmal beweisen?
Nee, ich wollte diesen Schritt gehen. Und im Endeffekt habe ich diesen Schritt auch geschafft. Ich habe dann die Silbermedaille bei den Europameisterschaften 2017 gewonnen und das war eigentlich so mein Durchbruch. Und ich dachte, jetzt geht's so richtig los. Standen eben nur noch die deutschen Meisterschaften in Berlin auf dem Programm und dann sollte es auch in den Urlaub gehen. Und bei diesen deutschen Meisterschaften in Berlin ist es eben passiert, dass ich mir beim Ringeabgang mein Kreuzband gerissen habe und meinen Außenmeniskus zertrümmert habe. Und ich weiß eigentlich noch, wie gestern, ich saß bei diesem Arzt und der Arzt sagt: Lukas, ob du jemals wieder springen kannst, ob du jemals wieder landen kannst. Bei so einem Ringeabgang, da herrscht so, ja, bis zum 13-fachen des eigenen Körpergewichts auf den eigenen Körper. Natürlich nur für einen Bruchteil der Sekunde, aber sind in meinem Fall halt so knapp über 800 Kilo. Und das Kreuzband war gar nicht so das große Problem, sondern der Außenmeniskus war einfach in so viele Teile zertrümmert. Und ich war mit dieser Diagnose nicht so richtig zufrieden, bin dann nach München zu einem anderen Arzt gefahren und der hat mir die Diagnose bestätigt, aber er war ein bisschen zuversichtlicher. Und bis zur OP, jetzt komme ich auf deine Frage zurück, bis zur OP war schon immer die Frage, warum ich? Warum passiert genau mir das? Und nach der OP war aber eigentlich nicht mehr die Frage, warum passiert mir das, sondern da war die Frage, wie komme ich besser zurück? Wie schaffe ich es, stärker zurückzukommen als zuvor? Wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Und wie kann ich mich in dieser vermeintlich schlechten Lage, in der ich gerade bin, wie kann ich die zum Positiven ummünzen?
Also ich kann es ja voll nachempfinden, weil ich ja selber zwei Kreuzbandrisse hatte zu der Zeit und also die waren bei mir quasi vor deinen. Ich konnte das so nachempfinden. Ich weiß auch noch, ich saß dort quasi an einer Längsseite und sehe, wie du diesen Abgang dort machst und dir dieses Knie gehalten hast. Und das hat wehgetan. Das hat richtig, richtig wehgetan, weil ich aber nachempfinden kann, was das dann bedeutet. Also das bedeutet erstmal OP. Also die meisten oder ja, ich würde mal sagen, fast alle machen eine OP, weil ohne geht es halt nicht ganz. Und dann der Weg zurück vor allem. Und das braucht Durchhaltevermögen, Disziplin und ackern, ackern, ackern bis zum geht nicht mehr, weil es eine andere Art von Belastung ist. Weil wir sind es vorher gewohnt, immer in der Turnhalle zu stehen, jeden Tag in die Turnhalle zu gehen. Und plötzlich muss man irgendwie vielleicht auch wieder anfangen, laufen zu lernen. So war das bei mir. Ich habe irgendwie so gewusst, okay, eine Woche vorher habe ich noch eine Doppelsalto gemacht auf der Matte und eine Woche später, nach der OP, fange ich an wieder zu lernen, auf Krücken zu gehen. Und es war so schwierig für mich, dann mich da zurückzukämpfen. Wie war das für dich dann?
Also es war schon extrem schwer. Wir haben dann zwei Operationen gemacht. Ich hatte insgesamt 3 Monate Krücken. Ich hatte so eine Streckschiene. Nach 3 Monaten hatte mein Oberschenkel 9 Zentimeter weniger Umfang als der andere. Das ist so der Unterschied vom Handball zum Fußball. Aber du hast es gesagt, es war für mich im Nachgang jetzt trotzdem der Wendepunkt für mich, weil ich habe in dieser Zeit geschaut, an welcher Stellschraube kann ich noch drehen und habe angefangen, mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. Ich habe angefangen, mit einem Ernährungsberater zusammenzuarbeiten und eben mit einem Gewichthebertrainer, weil ich mir gedacht habe, wer kann diesen Oberschenkel wieder auftrainieren, dass er auch diese Belastungen wieder standhält. Im Endeffekt muss man im Nachgang sagen, war das so der Weg vom Profi zum Vollprofi für mich. Der Profi, der gibt 100% in der Turnhalle und der Vollprofi eben auch außenrum. Der schaut, an welcher Stellschraube er noch drehen kann. Und ich glaube, dass deswegen das für mich so der Wendepunkt war, dass ich gesagt habe, hey, ab jetzt bin ich Vollprofi und habe dann ja eine lange Zeit, eine lange Leidenszeit gehabt. Ich habe insgesamt 18 Monate keinen Wettkampf geturnt. Aber wie du es gerade auch angesprochen hast, mit jedem Zwischenziel ist mein Selbstvertrauen größer geworden und ich bin meinem eigentlichen Ziel, wieder im Wettkampf zu landen, auch näher gekommen. Und das waren Ziele, wie du sagst, wieder laufen zu können ohne Krücken, wieder meinen ersten Salto machen zu können. Natürlich für dieses Mental auch wieder einen Ringeabgang zu machen, also bei dem Teil, wo es dann auch passiert ist. Und ja, das waren alles so kleine Steps und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich Zwischenziele setzt. Und das war ja für mich so der Wendepunkt meiner Karriere, kann man schon sagen.
Und du hast auch jetzt erwähnt, dass du mit Experten zusammengearbeitet hast. Würdest du auch sagen, dass es so die Zeit ist, wo du dir eben dein Team um dich so ein bisschen auch gebildet hast? So deine Leute, die wirklich mit dir an einem Strang ziehen und mit dir vorwärts gehen, mit dir deine Ziele, deine Träume verwirklichen und auch ja, umsetzen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Fabi ja eine relativ große Rolle in der Zeit gespielt hat. Und was hat Fabi dir da so mit auf den Weg gegeben?
Genau, also es war so, dass das schon auch die Zeit war, wo ich so gemerkt habe, ich brauche ein Team um mich rum. Ich sage jetzt mal ungern, dass ich im Mittelpunkt stehe, aber du musst dir natürlich als Sportler deine Physiotherapeuten, Ärzte, deine verschiedenen Trainer, Athletik, dein Turntrainer natürlich, Mentaltrainer, Ernährungsberater, natürlich die Familie. Das ist alles ein großer Kreis, der muss zusammenpassen und du stehst eigentlich in der Mitte und versuchst die auf dein Ziel auszurichten und zu motivieren. Und das würde ich sagen, war Fabi ist da so ein bisschen mit reingerutscht als Mentor. Fabi hatte ja dann 2016 nach seinem Olympiasieg die internationale Karriere auch beendet und stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite und hat mich auch in dieser schwierigen Zeit um 2017, 2018 rum, aber dann auch im Nachgang einfach unterstützt. Ich konnte mit allen Fragen auf ihn zukommen und das war für mich einfach extrem wichtig, weil ich wusste, er ist natürlich einer, der genau diese Situation schon mal erlebt hat und mir da extrem viele Hinweise geben konnte. Ein Beispiel, ich habe ihn vor einem WM-Finale mal gefragt, wie hast denn du das gemacht mit dem Einturnen? Bist du nach der Vorstellung, wenn du als Letzter beispielsweise dran bist, es kommen noch 7 Leute vor dir, hast du so eine halbe Stunde oder ich sag mal 25 Minuten, bis dann eigentlich dein Einsatz ist, bist du nochmal in die Einturnhalle, hast du nochmal dich eingeturnt und das waren schon so kleine Hinweise, bei denen ich Unterstützung oder bei denen mir Unterstützung extrem gut getan habe. Und deswegen bin ich ihm super dankbar, dass er einfach so mein Mentor über diese Zeit auch war und ich da extrem viel Positives mitnehmen konnte.
Und Fabi ist ja bis heute eigentlich, nicht eigentlich, sondern Fabi ist ein guter Freund, ist von Trainingskollege zu Mentor zu Freund einfach auch ein stetiger Lebensbegleiter, würde ich einfach mal sagen, oder? Also, dass der da einfach in sehr vielen Lebenslagen ihr euch da gut unterstützen könnt.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine große Freundschaft entstanden über die Jahre und das ist auch irgendwie das Schöne, dass es jetzt nach dem Sport nicht abreißt, sondern dass wir trotzdem noch viel Kontakt haben. Die Themen unterscheiden sich jetzt ein bisschen. Es geht nicht mehr ganz so viel um Turnen, aber das ist ja auch schön irgendwie und das ist es ja auch, was es ausmacht, finde ich.
Besprecht ihr euch immer so jetzt auch so dieser Nachturnzeit? Also wenn die Themen sich ändern, wie es so weitergehen oder wie es weitergehen kann, wie er das erlebt hat und kann der dir auch da Tipps geben? Also ich
Tatsächlich.
muss gestehen, dass ich tatsächlich auch mit Fabi gesprochen hatte, also im Persönlichen jetzt, nachdem mir auch ein bisschen Tipps abgeholt hatte, weil er ja auch noch mal weit vor mir aufgehört hatte und ich auch natürlich wissen wollte, so hey, wie geht's nach dem Turnen weiter? Wie hast du das erlebt? Und hab mir da tatsächlich auch ein bisschen Tipps abgeholt. Konntet ihr da jetzt auch irgendwie?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt gerade letzte Woche telefoniert und da hat er mir auch nochmal, oder hab ich ihm gesagt, wie es bei mir gerade ausschaut. Ich habe gerade meine Bachelorarbeit gemacht. Abgeschlossen und
Herzlichen Glückwunsch da dazu auf jeden Fall nochmal.
danke. Nee, und da ist es einfach gut, glaube ich, jemand an der Seite zu haben, der diese Situation schon erlebt hat. Und das hatte ich gerade gesagt und er hatte dieses nach der Karriere, das ist einfach eine schwierige Phase und es ist, glaube ich, ein Prozess, den man dadurch lebt. Und ja, auch da steht er mir mit Rat und Tat zur Seite, wobei seine Worte eigentlich waren, lass es ruhig angehen. Ja, weil es kommt irgendwann. Es bringt nichts, jetzt übers Bein zu brechen. Du stürzt dich in irgendwas rein und am Ende bereust es vielleicht, dass du es gemacht hast. Und deswegen, warte ich da jetzt, habe meine To-Dos, die ich abhaken will. Und dann wird auch irgendwann hoffentlich der Moment kommen, wo ich sage, okay, das ist es. Dafür ist meine neue Leidenschaft und da habe ich Bock drauf.
Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich da die Zeit zu nehmen, weil ich finde, wir haben so viel Zeit in diesen Leistungssport gesteckt, so viel Herzblut, so viel, ja,
Zeit, Leidenschaft, Schweiß, Tränen, alles Höhen und Tiefen da durchgemacht. Und jetzt da wieder rauszukommen und eben was anderes im Leben zu finden, wo das Herz vielleicht auch dafür schlägt. Und ich meine, Turnen haben wir ja auch nicht direkt von heute auf morgen von 0 auf über 100 gemacht, sondern haben wir jetzt auch stetig aufgebaut. Und ich glaube, dass wir das, glaube ich, auch im Leben so danach so angehen dürfen. So hatte mir das zumindest auch Fabi gemeint. Also
ja, aber
entspannt angehen lassen.
Ich will jetzt nochmal einhaken. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gesagt habe bisher, aber du bist natürlich auch so eine kleine Mentorin für mich. Und das war erstens natürlich in der Zeit meines Kreuzbandrisses. Du hast es zweimal erlebt und mein Bundestrainer hatte damals auch in der Situation gesagt, melde dich mal bei der Kim, schreib dir mal, ruf die mal an und frag mal, wie die das gemacht hat, weil du bist zweimal davon auch stärker zurückgekommen und bei einer ähnlichen Verletzung. Und von dem her warst du in dieser Verletzungszeit natürlich eine wichtige Stütze für mich. Aber auch jetzt im Nachgang, und jetzt leuchtet mir das auch wieder ein, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war, aber es ist so eineinhalb Jahre her, hast du auch gesagt, ich war dann 6 Wochen im Urlaub. Ich habe keinen gesehen, ich saß am Strand und ich hatte einfach mal Zeit zu reflektieren. Und das hast du ja als Sportler nicht. Und das hat mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet. Nimm dir die Zeit, um zu reflektieren. Im Sport hast du Wettkampf, Wettkampf, Wettkampf. Es passiert immer wieder was Neues. Das nächste Training steht an. Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf gefühlt. Und du hast gar nicht diese Zeit zu reflektieren. Und ich glaube, das, was du sagst, um dann auch einen neuen Weg einzuschlagen, glaube ich, braucht man diese Zeit auch oder sollte man sie sich auch nehmen.
Absolut. Ich habe dir das damals erzählt. Ich bin dann einfach los mit dem Rucksack. 6-7 Wochen tatsächlich. Backpacking habe ich vorher noch nie gemacht. Solo-Traveling habe ich auch noch nie gemacht und habe das einfach mal gemacht, weil man das ja sonst eben in diesem Leistungssportalter ja nie die Möglichkeit hat, mal auszubrechen so richtig. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wir sind natürlich getrieben, aber so, das ist ja der Leistungssport. Wir wollten das so. Und das bin ich immer noch nach wie vor der Meinung, dass das absolut so wichtig für die Ziele waren. Sonst hätten wir niemals unsere Ziele, unsere Träume irgendwie so verwirklichen können. Aber sich eben danach bewusst diese Zeit zu nehmen, zu sagen, hey, wo will ich hin? Was ist vielleicht, wer bin ich auch ohne den Turnsport? Und diese Zeit, sich wirklich bewusst zu nehmen, nicht zu eilen, ist eine, glaube ich, der wichtigsten Phasen oder eine der wichtigsten Zeiten für mich gewesen damals.
Ja, glaube ich auch. Und ich bin gerade drin. Also ich bin gespannt, wohin der Weg führt.
Und du darfst wieder weiterhin die Zeit nehmen. Und ich kann dir auch sagen, das wird noch dauern. Ich bin jetzt 4 Jahre, so ziemlich genau, jetzt haben wir ja, finde ich, 4 Jahre nach Ende meiner Karriere. Und ich muss immer noch sagen, ich bin, glaube ich, in so einem Vakuum. Also ich bin jetzt auch nicht mehr so diese Ex-Athletin, weil 4 Jahre ist das schon wieder eine Zeit. Ja. Das ist jetzt bei dir, du hast ein bisschen weniger lang her. Aber ich bin auch noch nicht ganz im Leben angekommen, weil das ist einfach,
Du musst überlegen, du hast auch 25 Jahre nichts anderes gemacht, ne? Und das ist halt einfach eine extrem lange Zeit und da braucht, glaube ich, auch die Umstellung.
Absolut. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen auch über deine Erfolge, deine größten Erfolge in deiner Karriere sprechen. Ich sehe hier schon, hier vorne haben wir so ein bisschen was auf oder liegt so schön dargestellt. Hast du uns mitgebracht, nämlich deine Medaillen und deine Erfolge, deine Errungenschaften durch deine Karrieren durch. Und du hattest vorhin erzählt gehabt, es war dann dein Kreuzbandriss, so ein bisschen der Wendepunkt von Profi zum Vollprofi. Und dann kam ja zwischendurch, wenn du darauf eingehen möchtest, die WM in Stuttgart noch 2019. Und dann möchtest du da noch was dazu erzählen?
Ja, auf jeden Fall.
Zu Stuttgart? Okay, also. dann möchte ich dir den Punkt mitgeben, weil ich erinnere mich noch so gut. Es ist diese Heim-WM in Stuttgart gewesen. Und du hast dich ja auch so, wie immer, wie du auch bist, so fokussiert und so akribisch darauf vorbereitet. Und du bist da reingegangen und du hast es gerockt. Du hast die Quali sowas von gerockt, bist da als Erste aus dieser Quali heraus. Und dann im Bachenfinale startet man dann in der, ich glaube, umgekehrten Reihenfolge. Ich weiß gar nicht, ob es ausgelost war.
Es wurde ausgelost. Also Sechster in die Startposition war Platz 6. Ja.
Genau. Und dann musstest du da ans Gerät gehen. Ich weiß auch ganz genau, wo ich oben gestanden bin. Ich habe mir das von oben angeschaut. Erzähl, wie du diese Übung erlebt hast. Ich weiß auch noch, du hast immer deine Routine. Du tust deine Schlappen da schön zurechtlegen. Ja, und dann bist du ans Gerät gegangen.
Ja, ich habe ja so ein paar mehr wie sagt man das? Ich hatte ich bin so ein bisschen abergläubisch und hatte so die eine oder andere Sache, die ich immer vor dem Wettkampf auch gemacht habe oder während des Wettkampfs, das mir einfach so ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Zu dem Zeitpunkt, ja, war ich natürlich extrem, extrem nervös. Die Übung ist leider gar nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich musste absteigen. War eigentlich auf dem besten Weg, Weltmeister im eigenen Land zu werden und habe versagt. Und das war so die bitterste Niederlage sportlich gesehen für mich. Ich hatte auch lange da dran zu knabbern und ja, habe das knallhart analysiert mit meinen Trainern. Ich habe mir leider 4 Monate vor der WM die Mittelhand gebrochen. Habe deswegen nicht ganz so viel Übung geturnt, aber du hast es angesprochen, nach der Quali war ich erst. Also ich habe gezeigt, ich kann diese Übung. Und bin dann mit meinem Mentaltrainer danach drauf gekommen, dass ich passiv war, dass ich da rausgegangen bin und habe gesagt, boah, hoffentlich passiert nichts. Und ich bin nicht rausgegangen, aktiv und angriffslustig und habe nicht gesagt, hey, ich zeig euch jetzt, was ich kann. Ich zeig, was ich trainiert habe. Und durch diese Passivität ist einfach so, ja, das letzte Prozent, irgendwas absichern, was man noch gar nicht hat. Und dann ist eben dieser Fehler passiert. Und ja, ich hatte lange dran zu knabbern. Viele haben mir auch gesagt, Lukas, vergiss es, hak's ab. Aber ich habe immer gesagt, nee, ich will es nicht vergessen, ich will daraus lernen und ich mache es beim nächsten Mal besser.
Du hast es gerade erwähnt, einen Mentaltrainer. Du arbeitest schon seit vielen Jahren oder auch zu der Zeit mit Fabis Onkel, dem Bruno Hambüchen. Was waren so Tipps oder was gab es noch, was er dir da mit auf den Weg gegeben hat?
Also insgesamt war es ganz viel Visualisierung, wie ich mich auf die Wettkämpfe vorbereite. Das war natürlich einmal so die Perspektive, dass ich mir beim Turnen zuschaue. Dann gab es die Perspektive, dass ich selber turne. Ich habe dabei versucht rauszuspüren, wo sind die weichen Stellen, haben wir es immer genannt, wo gibt es noch ein kleines Problem. Das merkt man manchmal, wenn man im Kopf sowas durchläuft. Und da, manchmal bin ich im Kopf abgestiegen bei meiner Übung, habe gemerkt, okay, da stimmt noch was nicht. Dann haben wir uns das Element davor angeschaut, das Element danach. Bin ich vielleicht schon zu weit, denke ich schon ans nächste Element und bin gar nicht im Hier und Jetzt in dem Element. Wir haben, oder ich habe versucht, es in Zeitlupe ablaufen zu lassen. Ich habe meine Übungen Augen zugemacht, Stoppuhr angemacht, meine Übung durchgegangen, wieder auf die Stoppuhr gedrückt und habe geschaut, okay, bin ich im Kopf schneller als in Wahrheit, also in echt? Und so haben wir ja ganz viele verschiedene Methoden gehabt, um eben diese Visualisierung zu machen. Viele Atemübungen, um mich entweder zu pushen, wenn das letzte Gerät ist und du bist platt und ausgeschöpft, um noch mit die letzten Reserven auch aus dir rauszuholen. Aber auch vielleicht vom ersten Gerät, um dich runterzuholen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Übungen, die wir da auch gemacht haben. Und vor allem natürlich auch im Umgang mit dem Trainer, weil das natürlich ein spezielles Verhältnis ist. Ich glaube, das kannst du bestätigen. So eine Athlet- oder Athletin-Trainer-Beziehung, die ist speziell und da gibt es viele Reibereien und da sind bei uns natürlich auch oft die Fetzen geflogen und da war natürlich er auch immer ein wichtiger Ansprechpartner, um zu wissen, wie ich mit der Situation auch umgehen soll oder kann.
In dem Fall dein Trainer Hubert Brülock, der dich auf den letzten, sage ich jetzt mal, ja, Jahren, Metern deiner Karriere so begleitet hat. Hat er dir dann auch noch mal irgendwie, sagt er dir noch was vom Wettkampf, bevor du dann ans Gerät gehst? Also gibt es da irgendwas?
Im Endeffekt versucht er mich ein bisschen runterzuholen. Er sagt mir, hey, es ist auch nur ein Wettkampf, weißt, WM-Finale Antwerpen und wir stehen da in diesem Tunnel und er kommt her, umarmt mich und sagt, hey, ist auch nur ein Wettkampf. Aber irgendwie, das Wichtigste war für mich, dass es immer geschafft hat, egal mit welchem Spruch, mir nochmal so ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Und das hat mir extrem viel Leichtigkeit gegeben. Und was er geschafft hat, wie kein anderer, war, mir dieses Vertrauen zu schenken, dieses Urvertrauen. Er musste gar nichts sagen und ich wusste, er vertraut mir, dass ich diese Übung schaffe und dass ich das hinkriege. Und das ist ganz schwer für mich in Worte zu fassen, aber das war für mich so, das tat mir so gut, dass ich wusste, hey, der Trainer, der vertraut mir und dieses Vertrauen, das kannst du, glaube ich, gar nicht durch Worte irgendwie beschreiben oder einem geben, sondern das ist
Es ist
so,
da.
es ist da und das hat er einfach geschafft und ja, das hat mir extrem gut getan in diesen wichtigen Momenten dann.
Boah, das ist so schön zu hören. Das ist so der Hammer, dass du so eine tolle Erfahrung hast und gemacht hast mit deinem Trainer, dass er dich da so begleitet hat, dass der so für dich da war, dass er so ein Vertrauen geherrscht hatte. Und vor allem, ihr habt ja gemeinsam deine größten Erfolge gefeiert und feiern können zusammen. Und da möchte ich nämlich drauf zurückkommen auf dein Olympiasilber in Tokio. Ich erinnere mich noch so gut an dieses Bild, wo du auf dem Barren stehst mit der Deutschlandflagge hinten drauf. Und es war großartig. leider eben Corona-Spiele, keine Zuschauer da. Was kommt dir so in dein Gedächtnis, wenn du an Tokio denkst, wo du dann zum ersten Mal auf dieses Podest drauf gehst, bei der Siegerehrung? Hast du dann nochmal deine ganze Übung irgendwie Revue passieren lassen? Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Es war Emotionen pur und Freude pur natürlich. Ich habe an gar nichts gedacht. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, ich kann auch gar nichts so sagen. Aber ich glaube, der erste Moment, wo ich wirklich so gedacht habe, geil, ich habe es geschafft, das war schon der Moment, wo ich dann auf dieses Podest hochgeklettert bin, meine Medaille um den Hals bekommen habe. Und da waren dann natürlich noch sehr präsent dieses Stuttgart-Erlebnis 1,5 Jahre davor oder knapp 2 Jahre davor, wo ich einfach wusste, geil, ich habe es wirklich geschafft. Damals habe ich gesagt, ich warte auf meine nächste Chance und mach's besser. Und es war eben die nächste Chance aufgrund von Corona. Du hast es angesprochen, wurden ja die Olympischen Spiele verschoben und ich musste ein Jahr länger auf diese Chance warten und habe sie dann voll genutzt. Und das war einfach so eine Genugtuung in dem Moment.
Oh, wenn du so drüber sprichst, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber es ist so ein bisschen echt wie Gänsehaut, die ich da bekomme. Also das ist wirklich, ich weiß auch, wir saßen alle da, keine anderen Zuschauer, aber wir waren dort in der Halle und haben dich da hochsteigen sehen und wir haben alle so gefeiert und das ist so, es sei dir so unglaublich gegönnt, dass du das erreicht hast, dass du das geschafft hast. Und eben nach Stuttgart, nach dieser sehr bitteren oder bitteren Momenten, die du da erleben durftest, dann endlich Olympiasilber in Tokio. Und dann hast du aber ja noch einen draufgesetzt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du es einen draufsetzen nennen würdest, aber vielleicht magst du das selber beschreiben. Dann nämlich 2023 Weltmeister. Weltmeister an deinem Gerät am Barren bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen. Also kann man sagen, besser ging es da nicht?
Ja, kann man so sagen. Also viele fragen mich auch, was ist denn wichtiger, die Olympiamedaille oder die WM-Medaille? Und ich muss sagen, klar, Olympische Spiele ist schon nochmal besonderer oder es ist natürlich nur alle 4 Jahre. Und es ist, auch wenn man die hochhebt, die Olympische Medaille ist deutlich schwerer. Also sie wiegt schon mehr, aber...
Man sieht es auch. Also man sieht es ja schon hier an der Dicke der Medaille. Ja. Also das ist hier, ich halte mal kurz in die Kamera, Antwerpen und hier...
Genau.
Silber, also doch.
Aber man muss dazu sagen, und da wollte ich jetzt drauf kommen, der erste Platz ist doch nochmal schöner als der zweite. Nichtsdestotrotz kann man die beiden Medaillen nicht vergleichen, aber es sind natürlich zwei verschiedene Geschichten auf meinem Weg und ich bin unglaublich stolz, das auch geschafft zu haben. Und gerade in Antwerpen war es einfach... für mich unglaublich, weil ich einfach aus den Erfahrungen der letzten Jahre gelernt habe. Ich fasse mal 2017 Kreuzbandriss, 2018 Comeback, 2019 habe ich diese bittere Niederlage in Stuttgart gehabt, dann Corona verschoben, Olympische Spiele, Silber, ein Jahr später Heim-EM München, wieder verturnt, Vize-Weltmeister geworden 2022 im Oktober und ich war so leer 2023 am Anfang dieses Jahres, ich war so platt. Ich war nur noch der Profi, würde ich sagen. Ich habe mein Leben rundherum so ein bisschen schleifen lassen und dachte eigentlich so, meine Zeit ist vorbei. Und Mitte des Jahres kam Hubi zu mir und sagt so, Lukas, du brauchst keinen neuen Trainingsplan, du brauchst Urlaub. Und er hat mich 3 Wochen in Urlaub gesteckt. Ich weiß nicht, wie lange du immer so Urlaub hattest, aber 3 Wochen am Stück hatte ich, glaube ich, die letzten 15 Jahre nicht Urlaub. Und ich war 3 Wochen im Urlaub und bin zurückgekommen und ich war wieder so hyped. Ich bin wieder so zu meinen Tugenden zurückgekehrt. Ich habe mich wieder ordentlich ernährt. Ich habe wieder Mentaltraining gemacht. Ich habe drumherum wieder alles versucht zu organisieren, mein Team um mich rum aufgebaut und bin dann nach Antwerpen gekommen und war so richtig im Flow und war angriffslustig. Ich hatte, wie gesagt, gelernt aus diesen Höhen und Tiefen der letzten Jahre. Und ja, das hat einfach nur extrem viel Spaß gemacht und eine richtig runde Geschichte. Bin im Nachgang noch zum Sportler des Jahres gewählt worden, was natürlich eine riesengroße Auszeichnung ist. Und ja, eigentlich kann man sich ein Karriereende nicht schöner vorstellen. Aber 3 Olympische Spiele sind natürlich auch nicht schlecht. Und deswegen standen die 8 Monate später an. Und das wollte ich natürlich mitnehmen.
Das heißt, nach diesem Boom-Moment, um darauf zurückzukommen, auf deinen Hashtag, war definitiv Antwerpen. Wenn du sagst, ey, das ist so, besser geht's nicht, weil es ist keiner vor dir. Und dann wolltest du natürlich die Chance nutzen, auf dieser Welle weiterzureiten und es mit nach Paris zu nehmen, zu den 8 Monate später stattfindenden Olympischen Spielen. Und bist da an den Start gegangen, aber es lief nicht alles gut in der Vorbereitung. Du hattest dich verletzt gehabt und war dann so ein bisschen unklar, ob du das überhaupt schaffst, dann da teilzunehmen, mitzumachen. Was war da? Was war da los?
Ich habe 2023 dann nach dem Jahr bin ich gut gestartet in das olympische Jahr 2024, bin Weltcupsieger direkt geworden in Osijek und habe die deutschen Meisterschaften sehr souverän gewonnen, war bei der zweiten Quali, das war 6 Wochen vor den Olympischen Spielen und setze dann den Ring zum Kreuzhanger an und auf einmal zieht es mir in meinen Bizeps rein und ich habe mir den Muskelbündel, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, aber im Bizeps gerissen und eigentlich war es vorbei. Also die Chance, zu den Olympischen Spielen zu fahren, ging eigentlich gegen null. Jeder, der sich so ein bisschen mit Muskelverletzungen auskennt, so ein Muskelbündelriss, der braucht so 8 Wochen und dann kannst du wieder anfangen. Ich hatte 6 Wochen bei den Olympischen Spielen zu turnen.
Und dann ist ein Wunder passiert oder wie, ja, wie konntest du wieder ans Gerät gehen?
Wir haben in der alles versucht, was aus ärztlicher Sicht und Physiotherapie-Sicht möglich war. Der Bundestrainer hatte mir 9 Tage vor den Olympischen Spielen die Deadline gesetzt. Bis dahin, das war die Abreise nach Paris, musste ich eine Barrenübung turnen. Und wir haben alles daran gesetzt. Im Normalfall muss man sagen, turne ich so in den letzten 5-6 Wochen vor so Olympischen Spielen 50 Barrenübungen. In dem Fall habe ich genau eine geturnt. Und mit der Übung hat der Bundestrainer gesagt, okay, du kannst die Übung. Wir nehmen dich mit nach Paris. Und meine zweite Übung dann habe ich in Paris geturnt. Und bin mit der ins Finale gekommen, unter die besten 8 Turner auf diesem Planeten.
Das ist so unglaublich, wenn man diese, ja, wenn man diese Story so hört, weil man sieht dich da turnen. Ich habe dich da turnen sehen. Ich war da dort vor Ort. Und dann sowas zu hören, was da eigentlich alles im Hintergrund so abläuft, das weiß man einfach nicht von außen. Und man denkt immer so, ah ja, da geht da halt der Turner dann ans Gerät und turnt da seine Übung. Und dass da so viele Hürden im Vorfeld waren, das auch viel unklar war. Fabi war da, glaube ich, auch in der Zeit wieder einer deiner, ja, sehr engen Begleiter. Natürlich, was hat er dir da auf den Weg gegeben auch? Da gab es, glaube ich, einen schönen Satz, wo es hieß, wie Olympiasieger Fabian Hambüchen Lukas Dauser bei Paris 2024 zum persönlichen Happy End verhalf. Was hat er denn gemacht?
Ich war dann eben nach diesem Muskelbündel, also ich konnte nichts machen. Ich habe versucht, mich bereit zu machen, körperlich fit zu machen, dass wenn dieser Moment kommt und ich wieder schwingen kann, dass ich dann auch voll fit bin. Und habe mir überlegt, wie ich diesen Oberarm so ein bisschen abdämpfen kann. Ich hatte dann mit Volleyballern geschrieben, ob die mir ihre Kniebandagen geben können, die ich mir um meinen Oberarm machen kann. Die hatten das nicht und irgendwann ist mir gekommen, der Fabi, der hatte früher so Bandagen. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, Fabi, kannst du mir diese Bandage schicken? Und sagte so, boah, ich weiß nicht, wo die sind. Ich schaue mal im Keller, aber eins sage ich dir, riech nicht dran. Und der hat mir die dann mit Express nach Chiembaum ins Trainingslager geschickt. Ich habe das Ding probiert, anprobiert und es hat so ein kleines Schaumstoff drin gehabt. Und es hat mir einfach so ein bisschen ja diese Belastung von diesem Holm abgenommen, gerade bei den Oberarmelementen. Und ich habe letztendlich dann mit diesem Ding meine Übungen bei den Olympischen Spielen auch geturnt. Und ja, deswegen hat er mich da natürlich anders unterstützt, sage ich mal, als sonst. Ja.
Aber Unterstützung, also ja, vielleicht zählt genau, also und vor allem solche Geschichten kann man ja dann erzählen. Und was ist dir doch vor dem Finale, wo du ans Gerät gegangen bist, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Also um jetzt kurz mal das vorwegzunehmen, ich habe verturnt. Ich habe leider verkackt in dem Finale und ich bin an diesen Barren gegangen. Und man muss dazu sagen, ich hatte diese Wettkampfhärte nicht, weil ich natürlich immer nur im Training trainiert habe. Ich habe davor keine Wettkämpfe mehr gehabt. Ich habe diese ganzen Mannschaftsdurchgänge in den Trainingslagern nicht mehr mitgemacht. Und ich hatte immer diese Zeit am Barren. Und wir präparieren unseren Barren mit Honig und Magnesia. Und ich hatte natürlich immer 1-2 Minuten Zeit, bis ich den in Ruhe präpariert habe und habe dann erst meine Versuche gemacht im Training. Und weil im Wettkampf ist es so, du hast 30 Sekunden, ich sag mal, bis die Wertung von dem Vorturner raus ist, vielleicht 1,5 Minuten maximal, um diesen Barren zu präparieren. Und ich habe mir den Barren einfach mit zu wenig Honig präpariert. Und im Vorfeld der Übung, und das war auch im Nachgang leider der Fehler, hat diese Präparation nicht gestimmt. Und ich habe die ganze Zeit nur gehofft, hoffentlich hält dieser Griff. Und ich war gar nicht mehr bei mir und bei meiner Übung, sondern ich war bei diesem Griff. Ich melde meine Übung an, turne die ersten beiden Elemente, wo ich diesen Griff benötige. Der Griff hat gehalten und es hat funktioniert. Und ich sack so einen kleinen Moment ab, unterbewusst, und sag so, oh, zum Glück hat dieser Griff gehalten. Und im nächsten Moment passiert der Fehler beim nächsten Element. Und ja, das war so der Fehler, der mir eben in Paris passiert ist. Ja.
Ich kann das so gut nachvollziehen, weil für mich tatsächlich auch im Barren auch immer der Griff so wichtig war. Und wenn der Griff nicht gestimmt hat, dann ist man einfach nicht bei der Sache.
Ja.
Und vielleicht magst du noch unseren Zuhörenden und Zuschauenden vielleicht kurz erklären, was nochmal Griff bedeutet. Einfach für die, die sich mit dem Ton vielleicht nicht so gut auskennen, was das bedeutet. Du hast Honig erzählt, du hast Magnesium erzählt. Vielleicht magst du ganz kurz deine Spezialmischung uns erzählen.
Genau, also wir haben ja so Unterholmelemente, nennt man die am Barren. Das sind Felgen, Riesenfelgen beispielsweise. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass wir Halt haben, sonst rutschen wir raus. Und meine Präparation sah so aus, ich habe den Barren abgeschmirgelt mit Schmirgelpapier, dann kam eine Schicht Honig drüber und dann habe ich die mit Magnesia verrieben und im Endeffekt hat es dann irgendwann so eine Konsistenz, dass es wie so ein Kleber ist, kann man sagen, und man klebt einfach so ein bisschen an diesem Barren. Aber wenn das natürlich nicht 100% passt, war ich einfach in dem Moment zu sehr bei diesem Griff und nicht mehr bei mir und bin am Ende 7. Platz in Paris geworden. Das ist natürlich nicht das erhoffte Ende, sage ich mal, oder nicht das Happy End, was man sich als Sportler vielleicht wünscht. Für mich persönlich war es aber wichtig, dass ich die Kontrolle über mein Karriereende habe und ich wollte nicht aufhören aufgrund einer Verletzung oder weil ich die Leistung nicht mehr bringe. Und es ist nun mal so, dass, ja, wie soll ich das beschreiben? Man entscheidet nicht selbst, wie man eine Geschichte endet, aber man entscheidet selbst, wie man sie erzählt. Und wenn ich jetzt so an meine Karriere jetzt 2 Jahre danach zurückdenke, sehe ich nicht diesen 7. Platz in Paris, sondern eigentlich den 10-jährigen Jungen, der 2004 vor diesem Fernseher saß und dann diesen Weg gegangen ist. Und viele sagen ja immer, der Weg ist das Ziel und diese Höhen und Tiefen, was ich auf diesem Weg genommen habe, dass ich gelernt habe, Prioritäten zu setzen, Verantwortung zu übernehmen, dass ich gelernt habe, aus Niederlagen stärker hervorzugehen, das ist eigentlich Der Gewinn für mich persönlich und der Mensch, der ich dadurch geworden bin und die Medaillen, die ich gewonnen habe, sind eigentlich der Beweis, dass mein Weg funktioniert hat.
Und natürlich nicht nur der Gewinn, sondern ich würde sagen, das kann dir auch nie einer mehr nehmen.
Ja.
Du hast hier Olympiasilber, Weltmeisterschaftsgold, du bist zum Sportler des Jahres 2023 gekürt worden. Also das sind ja alles Auszeichnungen und wirkliche Errungenschaften, die genau eben das sagen, deine ganze Karriere widerspiegeln und nicht dieser letzte Moment auf internationaler großer Bühne in Paris.
Ja.
Und ich finde das so stark von dir, dass du das auch für dich so konservieren kannst, glaube ich. Und,
hat auch ein bisschen gedauert, ehrlicherweise. Ja.
Also es ist alles ein Prozess.
Ja.
Es ist alles ein Prozess im Leben, so wie auch das auch irgendwo zu verarbeiten. Und du hast es ja schon erwähnt, du hast dann irgendwann für dich ja beschlossen, aufzuhören. Wann kam dieser Entschluss und wie hast du den für dich formuliert und wie bist du den angegangen?
Leider relativ schlecht, würde ich sagen, bin ich den angegangen. Und zwar war für mich relativ klar Anfang 2024 in den ersten Monaten des Jahres, dass die Olympischen Spiele mein letzter Wettkampf sind und sein wird. Hab das auch intern kommuniziert, also mein Umfeld wusste auch Bescheid, aber halt nicht der Öffentlichkeit, weil ich mich erstens noch qualifizieren musste für die Olympischen Spiele und ich wollte jetzt nicht sagen, es ist mein letzter Wettkampf, weil wenn ich mich nicht qualifiziert hätte, weiß ich nicht genau, was passiert wäre. Und leider, ich wollte nach dieser Nominierung, die eben nach der zweiten Olympia-Quali 6 Wochen vor den Olympischen Spielen stattgefunden hat, hätte ich das gerne bekannt gegeben. Leider saß ich dann aber bandagiert irgendwie mit meinem Oberarm beim Arzt, beim MRT und wusste selbst nicht, ob ich zu den Olympischen Spielen schaffe. Deswegen konnte ich natürlich jetzt auch nicht verkünden, ich beende meine Karriere in Paris, wenn ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt dabei bin aufgrund der Verletzung. Deswegen hat sich so ein bisschen hingezogen und ich habe eigentlich gehofft, dass wenn ich das verkünde, dass es mir nochmal so ein befreiendes Gefühl gibt und ich es ein bisschen mehr genießen kann, weil ich auch weiß, das ist so mein letzter internationaler Auftritt. Leider ist es nie dazu gekommen, weil ich dann ja erst 9 Tage vor den Olympischen Spielen wusste, dass ich überhaupt teilnehmen kann. Und dort vor Ort war dann nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Da war natürlich der Wettkampf auch zu nah, um das dann dort vor Ort zu verkünden. Deswegen habe ich es ein bisschen zur Seite gedrängt, aber jetzt im Nachgang ist es ja einfach ein bisschen blöd gelaufen aufgrund der Verletzung. Und ich hätte es gerne im Vorfeld kommuniziert, damit ich, glaube ich, einfach ein bisschen mehr hätte dieses ganze Olympische Spiele genießen können.
Und das auch mitnehmen
zu können. Verstehst du, was ich sage?
Ja, natürlich. Ja, okay. Also ich hatte ja genauso damit zu kämpfen. Also für mich war ja so, okay, wann erzähle ich das der Öffentlichkeit. Und natürlich war jetzt mein Weg jetzt nicht ganz so holprig mit einer Verletzung, so wie bei dir. Also ich hatte mir das dann in meinem Kopf irgendwie ausgemacht und habe dann erstmal in meinem engeren Umfeld darüber gesprochen und das kommuniziert und dann relativ kurz eben vor der EM, ich habe ja meine Karriere eben in München 2022 beendet, noch so gesagt, okay, jetzt bin ich nominiert und jetzt gehe ich mit der Nachricht raus. Also ich habe da auch gestruggelt. Also mache ich das still und heimlich oder gehe ich an die Öffentlichkeit? Und wenn man an die Öffentlichkeit geht, aber dann irgendwo natürlich mit diesem kleinen Backup zu wissen, okay, man geht dorthin, man turnt dort. Und diese Unsicherheiten, die du da hattest, absolut. Und dann daraus zu gehen und sagen, ja, irgendwie.
Ja, der wichtigste, der Moment, wo ich es dann verkündet habe, es war so, ich habe diesen Wettkampf geturnt, war natürlich enttäuscht, 7. Platz, lauf durch diese Mixzone und da weiß ja selber, bei Olympia ist es ja nochmal ein bisschen extremer, standen 120 Journalisten, die deutsche Fraktion waren bestimmt auch 25 Reporter, die da standen und ich war einfach nur bedient und das war für mich nicht der richtige Rahmen, um da mein Karriereende zu verkünden. Ich habe dann zu nichts gesagt und habe gesagt, ich überlege mir das noch. Ich weiß noch nicht genau, wie es weitergeht und bin dann zurück ins Olympische Dorf gefahren und dann hatte mich Fabi eben angerufen und ich hatte ihm von der Situation erzählt und er war zu der Zeit als Eurosport-Experte auch vor Ort und hatte mich dann zu ihnen ins Studio eingeladen und da war für mich dann der richtige Moment oder der richtige Rahmen, um auch mein Karriereende zu beenden und habe das dann ein paar Minuten später im Sportstudio, im ZDF auch nochmal verkünden können und deswegen war das dann trotzdem irgendwie für mich ein würdiger Rahmen und nicht irgendwo in der Mixzone nach einem enttäuschenden 7. Platz das zu verkünden.
Finde ich aber einen guten Weg, den du für dich gewählt hast und auch mit Fabi an deiner Seite, der so ein bisschen vielleicht dann auch den mentalen Support dir gegeben hatte. Und du bist dann rausgegangen, kamst wieder zurück von den Olympischen Spielen und war klar, du beendest deine Karriere. Aber die war nicht ganz zu Ende. Du hast ja dann noch Bundesliga geturnt, also international beendet, aber international vorbei. Dann auf nationaler Ebene hast du dann noch für dich gesagt, okay, ich würde gerne sowas wie eine Art Abschiedstournee machen. Und was ich auch total cool fand, weil du konntest dich ja irgendwie nochmal den Leuten nochmal zeigen, konntest irgendwie nochmal alles mitnehmen und auch diese Momente, die dir einfach, ja, zu dir gehören oder dir zugestanden werden sollten oder einfach diese Bühne. Denn du bist nämlich mit dem Feuerwerk der Turnkunst, mit der Tour Viva durch Deutschland eigentlich getourt und hast da so eine ganze Tournee gemacht und wie hast du das wahrgenommen für dich? Wie war das auf der Tour? Hattest du eine gute Zeit gehabt?
Es war unglaublich. Also es war echt cool. Ich habe im Dezember 25 meinen letzten Wettkampf quasi geturnt in der Bundesliga und am 27. Dezember hat dann die Tournee gestartet. Wir waren insgesamt 30 Tage unterwegs, 37 Shows in 30 Tagen in 23 verschiedenen Städten. Es war brutal anstrengend, aber es war richtig cool. Einfach diesen Druck nicht zu haben, irgendeine Wertung oder eine Platzierung erreichen zu wollen, sondern einfach das Publikum zu entertainen. Und ich würde jetzt mal von mir sagen, das kann ich eigentlich ganz gut. War das einfach für mich richtig cool. Zusammen mit Andreas Tober, mit dem ich auch sehr, sehr lange Zeit in der Nationalmannschaft geturnt habe, der auch diese Tournee mitgemacht hat, hatten wir da eine richtig coole Zeit. Und wie du es angesprochen hast, es war so eine kleine Abschiedstournee. Und wir waren in den größten Hallen in Deutschland, Olympiahalle München, Uber Arena Berlin, Lanxess Arena in Köln und so. Also das war unfassbar. Und dass ich dort nochmal am Barren nicht meine Kür, sondern so eine kleine Show-Choreo vorführen durfte, war für mich richtig cool. Hat richtig viel Spaß gemacht, ja.
Ich habe aber mal Ausschnitte gesehen. Ich war ehrlicherweise nicht bei einer Show. Ich konnte nicht.
Das
ich
ist hatte schwach.
Ja. Ja, shame on me. Und ich habe aber natürlich immer Ausschnitte gesehen gehabt und fand es echt cool, dass ihr das da zusammen gemacht hattet und ihr seid auch immer gut gefeiert worden. Also ziemlich, ziemlich cool.
War eine Mega-Erfahrung, ja.
Und würdest du sagen, eben dieser Abschluss, der dich da gut und entspannt rausgebracht hat aus dieser Zeit?
Auf jeden Fall. Ich wollte auch nicht so ein abruptes Ende von 100 auf 0. Vielleicht kannst du gleich nochmal sagen, wie das für dich damals war. Deswegen habe ich mich eben entschieden, noch ein Jahr Bundesliga zu tun, um einfach auch, klar, viele, also so Ausdauersportler sagen immer wegen am Herz. Bei uns jetzt Ausdauer würde ich jetzt eher mal hinten anstellen. Die längste Übung ist bei uns 70 Sekunden am Boden. Das ist jetzt keine.
Bei uns Frauen 90.
Das ist jetzt keine krasse Ausdauer, die man da haben muss. Das ist eher so eine Kraftausdauer bei uns. Aber Trotzdem für die Gelenke, Muskulatur war es, glaube ich, ganz gut, dass ich so einen schleichenden Übergang hatte mit dieser Bundesliga-Saison, um nicht diesen ja, abrupten Stopp auch zu haben. Und dann eben diese Tournee nochmal, um dieses Turnen nochmal anders zu genießen. Ja.
Wenn wir auf Wettkämpfen sind und eben auch so große Wettkämpfe wie auch Olympische Spiele, Weltmeisterschaften und man vielleicht auch davor mal so eine Durststrecke hatte und es irgendwie mal so schlecht lief und auch Niederlagen gab und Verletzungen, dann kommt wieder zurück und dann gibt es tolle Wettkämpfe und richtig erfolgreiche Wettkämpfe und dann gibt es ja da immer auch was zu feiern. Und da möchte ich doch mal so eine Community-Frage hier mit reinfließen lassen, die ja die Leute von außen natürlich immer interessiert. Was passiert nach so einem Wettkampf? Wird denn auch gefeiert?
Ja. Ich würde jetzt mal von mir behaupten, ich bin kein Kind von Traurigkeit, was es angeht. Also ich glaube, ich kann ganz gut feiern.
Ich kann das insofern bestätigen, dass wir, glaube ich, immer ziemlich coole Partys danach gefeiert haben und die immer nicht zu kurz waren, würde ich mal sagen. Es gab auch manchmal schon so der ein oder andere Moment, wo es dann plötzlich draußen beim Rausgehen schon ziemlich hell geworden ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist halt auch, glaube ich, also es gibt immer ein Bankett am Ende der WM, EM. Da ist natürlich das vom Veranstalter organisiert auch. Und meistens ist es so, dass dann die große Teilnehmeranzahl auch weiterzieht, noch in irgendeinen Nachtclub. Die Wochen davor ist natürlich, wie du gesagt hast, man ist so fokussiert, man konzentriert sich, die Ernährung passt, das Gewicht stimmte und dann kommt der Wettkampf, es fällt so viel Last von dir ab und dann schaltet es halt mal die ein oder andere Sicherung auch aus und dann klingelt es auch mal, aber das ist auch voll
völlig losgelöst.
Genau so, ja, nee, aber das ist cool, aber da gibt es eine ganz lustige Geschichte aus Paris.
Hau raus.
Olympisches Finale, wir dann im Deutschen Haus. Und dieses Deutsche Haus hat einfach um 1 Uhr zugemacht. Das war lächerlich. Also ich habe mich gefragt, was ist denn hier los? Aber wegen Ruhestörung, glaube ich, aus der Nachbarschaft ging das eben nur bis 1 Uhr. Und dann fuhr ein großer Shuttlebus zurück ins olympische Dorf. Und ich habe diesen Shuttlebus gefüllt. Ich habe mich vor diesem Shuttlebus gestellt und habe alle aus diesem deutschen Haus in diesen Shuttlebus
reingerufen. Ich saß übrigens auch drin in dem Bus.
Am Ende hat der Busfahrer gesagt, Lukas, wir sind zu viele. Wir haben nur 88 Plätze. Hier sind 120 Leute in diesem Bus. Es müssen wieder welche aussteigen. Ich habe gesagt, mach die Türen zu, wir fahren jetzt.
Und ja, ich saß nämlich tatsächlich gestapelt auf anderen Leuten.
Und im Endeffekt habe ich ihm dann die Route geführt, aber nicht ins olympische Dorf, sondern zu irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo diese Disco war, aber irgendwo zentral in der Stadt. Und im Endeffekt hat der Shuttle-Fahrer dieses deutsche Haus dann in diesem Club rausgelassen und wir sind in diesem Club noch einmarschiert. Aber ja, da gab es unzählige Stories, wenn ich zurückdenke. 2017 haben wir tatsächlich schon vorm Finale gefeiert, so ein bisschen.
Eieiei.
Weil eben für uns keine Finals mehr anstanden. Silbermedaille war gewonnen und wir waren auf diesem Hotelflur und haben da uns Pizza bestellt, glaube ich. Und haben da den Abend genossen. Und irgendwann kam ein ungarischer Trainer raus und meinte, hey Jungs, der Berki hat morgen Finale. Also der Berki ist ein guter
Turner. Ist ein ungarischer Turner, Pauschenpferdturner, ja. Olympiasieger, glaube ich, ja. Von 2012.
Und da haben wir natürlich das eine oder andere Mal auch über die Stränge geschlagen, aber jetzt...
Das war aber auch ein ziemlich legendärer Name. Ich war auch Teil davon, muss ich sagen. Ich erinnere mich noch sehr gut, ja, Berki hat morgen Finale, auch so ein Spruch.
Ja, oder auch 2019 Vasen, also die Weltmeisterschaft in Stuttgart und da war eben dann das Bankett auf dem Vasen.
Das höre ich tatsächlich bis heute, dass es eine der legendärsten Abschlussbanketts war überhaupt so in dieser Turnwelt, in der Turnszene. Weil ich glaube, Leute, die halt eben aus dem Ausland kommen, waren das nicht gewohnt, dass Leute auf Bierbänken tanzen und alle irgendwie ein Dirndl, in dem Fall eine Tracht irgendwie anhaben und da ganz wild gefeiert worden ist in so einem riesigen Zelt. Das war ziemlich gut.
Nee, abschließend vielleicht dazu, ich sage immer, wer gut turnen kann, der kann auch gut feiern.
Da gehe ich voll mit. Für die sehe ich ganz genauso. Ja, wer arbeiten kann, darf sich danach auch belohnen.
So ist es.
Wer ist jetzt dieser Lukas heute? Kannst du das für dich auch schon beantworten? Wer bist du auch so abseits jetzt nun dieses des Turnens? Lasst uns da mal ein bisschen reinblicken.
Ja, es ist schwierig. Ich glaube, da müsstest du jetzt irgendwie meine Frau oder weiß ich nicht, einen Freund nochmal fragen, wie ich genau bin. Ich würde sagen, ich bin ein ganz lustiger Zeitgenosse. Der Lukas, den Turner, den kennen natürlich viele, aber der Mensch, der kommt, glaube ich, jetzt immer wieder mehr vor und das ist eigentlich auch das Schöne. Ich bin gerne unterwegs. Ich mache gerne viel mit meiner Familie. Ich wohne ja jetzt auch wieder näher bei meinen Eltern, bei meinen Schwestern auch. Und das ist für mich auch ganz cool, dass wir da wieder mehr Kontakt haben. Früher aus Halle oder aus Berlin, wo meine Stationen davor waren, hat es sich für einen Nachmittag oder für 2 Tage nicht gelohnt, nach Hause zu meinen Eltern zu fahren. Und das ist jetzt schon schön, gerade mit Familie, mit bald 2 Kindern auch, dass man da in einer schönen Umgebung auch ist. Ich habe mein Studium abgeschlossen jetzt vor kurzem. Ich bin Bachelor, habe 12 Jahre studiert. Das war eine lange Zeit, aber ja, in der Zeit hatte ich einfach einen anderen Traum. Da haben wir jetzt die letzten Minuten schon intensiv drüber geredet. Für mich war aber wichtig, irgendwie ein zweites Standbein noch aufzubauen. Und ich würde sagen, ich bin immer noch in diesem Prozess, von dem wir gesprochen haben. Es ist ein Prozess, glaube ich, wo ich nur gewinnen kann, weil Turnen kann mir keiner mehr nehmen. Und das ist das Schöne, dass ich jetzt ganz viel neue Erfahrungen eigentlich sammeln
kann. Es sind
kann.
Ja auch erst 2 Jahre. Ja. Also da muss man einfach mal ganz, ganz offen damit sein. Ich glaube, so eine Übergangsphase, es gibt Leute, die haben da vielleicht auch 10 Jahre dran zu knabbern. Ja. Und das ist normal. Also das möchte ich auch nochmal erwähnen. Ich habe mich ja schon auch intensiver mit dieser Zeit beschäftigt und auch immer gefragt, oh mein Gott, ey, was passiert oder was ist vielleicht gerade, was stimmt auch manchmal mit mir nicht, weil ich mir denke, so fühle, so bin ich irgendwie hinterher mit manchen Dingen, aber nein, wir haben ja eine ganze Karriere hinter uns und das muss man ja ganz klar sagen und jetzt beginnen wir einfach, ja, vielleicht sogar eine zweite Karriere, kann man dann sagen. Und du hast es gesagt, du hast jetzt den Bachelorabschluss gemacht. Wie hast du es so schön auf Insta gemacht? Bachelor ohne Rose, aber mit Abschluss. Großartig. Und du hast da, glaube ich, auch eine gewisse Grundlage gelegt für dein weiteres Business oder das Business, was du jetzt gerade heute gemacht hast. Nicht gemacht hast, sondern was du machst. Und du bist ja weiterhin trotzdem im Turnsport engagiert und da machst du nämlich genauso Turncamps.
Genau.
Gemeinsam mit deinem Kollegen, mit unserem ehemaligen Kollegen, dem Andreas Brettschneider, machst du da und engagierst du dich da dafür. Genau. Weshalb?
Das ist eigentlich so das Schönste, finde ich jetzt im Nachgang, dass sich die Kinder freuen, wenn ich mit denen ein Bild mache, wenn die Kinder sich freuen, wenn ich mit denen ein Autogramm mache. Das gibt mir aber persönlich, klar freue ich mich darüber, aber ich kann denen jetzt nicht so wirklich was mitgeben. Und du hast es angesprochen, der Andreas Brettschneider, er hatte mich mal vor einem knappen Jahr mal angesprochen, wie es denn ausschaut in Richtung Turncamps was zu machen. Und das war für mich so die Chance, geil. Ich habe eine Möglichkeit, den Kindern auch was zurückzugeben und da habe ich gesagt, da bin ich dabei. Und wir haben jetzt die letzten Monate und Wochen intensiv daran gearbeitet und sind jetzt mit der G-Generation seit Mai am Start. Wir bieten Turncaps an in Chemnitz erstmal vorrangig, weil wir da einfach die besten Voraussetzungen haben. Der Predi hat da ein großes Hotel. Wir haben super Möglichkeiten außerhalb der Turnhalle. Wir haben eine richtig gute, große Turnhalle, einer der besten in Deutschland. Und haben mit diesem Hotel einfach, sei es Verpflegung, Unterkunft, aber auch diese Freizeitmöglichkeiten einfach direkt vor Ort. Und ja, für mich ist es was Neues. Wir haben dieses Projekt jetzt gestartet. Das ist das, wo ich die nächsten Jahre auch meine Energie reinstecken will und versuchen will, da den Kindern und dem Nachwuchs was zurückzugeben. Und ja, wir hatten es vorher einmal kurz, Olympische Spiele in Deutschland. Das ist ja das, wonach alle streben, um wieder Vorbilder zu kreieren für unseren Nachwuchs. Und wenn ich das auf diesem Weg noch ein bisschen intensiver gerade in diesem Turnsport machen kann, dann ist es, glaube ich, mit das Beste, was ich mir persönlich vorstellen kann. Und es macht unheimlich Spaß. Wir haben unser erstes Camp jetzt schon gehabt. Und ich freue mich auf die nächsten, ja.
Sah gut aus. Ich habe es gesehen, ich habe es verfolgt und sah nach ganz, ganz viel Spaß aus. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig vor allem, nicht nur für euch, sondern auch für die Kinder. Und du hast es gerade angesprochen, Vorbilder. Und wir steuern jetzt auf die letzten Minuten unseres Podcasts, unserer Zeit zu. Ich könnte nur noch ewig mit dir weitersprechen. Und du hast gesagt, Vorbilder braucht's. Und wenn du jetzt mal so zurückdenkst, und wir haben immer so eine Kategorie am Ende unseres Podcasts, wenn wir an unser jüngeres Ich denken oder was würden wir unserem jüngeren Ich sagen? Und was würdest du heute in wenigen Sätzen deinem 10-jährigen Ich, wo du damals in die Turnhalle gekommen bist, Turnen gesehen hast, die Turnhalle gesehen hast, was würdest du ihm heute sagen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich könnte natürlich, also so eine Standardaussage ist natürlich so, geh deinen Weg, klar. Ich glaube, jetzt mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, oder mit den Erfahrungen, die ich sammeln konnte, würde ich sagen, das ist ein Zitat von Frank Stäbler, den du auch gut kennst, ehemaliger Ringer. Der hat gesagt, stell dir mal vor, du besteigst diesen Mount Everest und oben ist dieses Ziel, ein 8000 Meter Berg. Und die meisten schauen immer nur nach oben und gucken nach oben. Aber bei 4000 Meter kannst du dich auch mal umdrehen und zurückgucken. Und das ist, was ich so im Nachgang meiner Karriere für mich so ein bisschen mitgenommen habe. Ich war sehr schlecht im Genießen und im Feiern, gerade von diesen Erfolgen und auch von diesen kleinen Erfolgen. Und das würde ich ihm sagen, es wird ein langer Weg, er wird steinig werden, aber feier dich auch mal für diese kleinen Ziele, die du erreicht hast, weil das kommt oft, glaube ich, zu kurz.
Großartig. Ich finde, dem braucht es nicht mehr hinzuzufügen. Und ich fand das wunderbar. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt, mit dir heute diese Podcast-Folge aufzunehmen. Vielen lieben Dank, lieber Lukas, lieber Luki. Und das war die Lukas-Dauser-Story.
Danke euch. Ciao, ciao.
Danke.